ARD.
Ein Hinweis, bevor es losgeht. In diesem Podcast sprechen wir über eine massive Gewalttat. Unsere Gesprächspartner schildern diese Gewalt zum Teil sehr anschaulich. Das kann emotional sehr belastend sein. Bitte gebt beim Hören auf euch Acht.
Gerade kurz vor Weihnachten, ich meine, es war auch unser letzter Arbeitstag. Wir hatten halt noch einen Termin in der Stadt kurz vor Weihnachten und haben gesagt, okay, heute ist das Wetter ganz schön, es passt. Unser Sohn wollte seit langem mal eine Runde Riesenrad fahren. Verbinden wir das Essen da, was Kleines fahren, eine Runde Riesenrad. Und wir waren wirklich 2 Minuten vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt.
2 Minuten wirklich, ja. Und ich sag noch zu Sarah, ich sag, steht da auch noch ein Auto. Und so wie ich das sagte, hat er Vollgas gegeben.
Am 20. Dezember 2024 um 19.02 Uhr geht der erste Notruf ein. Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt herrscht in diesem Moment Chaos. Menschen liegen am Boden, andere irren umher, schreien, suchen ihre Freunde, Partner, Familie, ihre Kinder. Viele leisten erste Hilfe. Schon wenig später ist hier alles voller Blaulicht, überall Sirenen, eine ganze Stadt im Ausnahmezustand. Es dauert nur Minuten, bis die erste Nachricht die Runde macht.
Es sind erschütternde Bilder, die uns am Abend aus Magdeburg erreichen. Um kurz nach 19 Uhr ist ein Auto in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gerast.
These are the scenes of a Christmas market there in Magdeburg. Reports a car has been driven into crowds of shoppers there at that Christmas market.
Killing at least 2 people and injuring dozens more. Many of them seriously at a Christmas
Die Behörden gehen von einem Anschlag aus. Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen. Der Markt ist weiträumig abgesperrt.
Bei dem Täter soll es sich um einen Mann aus Saudi-Arabien handeln, der 2006 nach Deutschland kam und als Arzt arbeitete.
An diesem Abend verbreitet sich ein Video in atemberaubender Geschwindigkeit in den sozialen Netzwerken und den Medien. Es zeigt ein schwarzes Auto mit vollkommen zerstörter Front und einen Polizeibeamten, der mit gezogener Pistole vor dem Auto steht und schreit.
Leg dich hin! Leg dich hin! Die Hände auf den Rücken!
Der Mann, den ihr hier schreien hört, das ist der Polizeibeamte, der den Todesfahrer von Magdeburg gestoppt hat. Das ist jetzt 1 Jahr her. Noch nie hat dieser Polizist öffentlich darüber gesprochen. Bis jetzt.
Würden Sie sagen, Sie sind ein Held?
Das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, ich bin jemand, der pflichtbewusst seinen Job getan hat.
Ich bin Jana Merkel.
Und ich bin Daniel Salpius.
Und das ist Ungebremst, der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Kostenlos und werbefrei in der ARD-Audiothek. Und ihr hört Folge 1, 64 Sekunden.
Am 20. Dezember 2024 rast Taleb A. mit einem Auto über dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. 64 Sekunden lang, 348 Meter weit. Er tötet 6 Menschen, 5 Frauen und einen 9-jährigen Jungen. Fast 350 Menschen werden verletzt, zum Teil extrem schwer. Dazu kommen unfassbar viele seelisch Verletzte, Traumatisierte. Eine einzelne Gewalttat mit so vielen Betroffenen hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Es sind mehr als 1600 Menschen. Sie sind Augenzeugen, Ersthelfer, Verletzte und Hinterbliebene. Sie haben gesehen, was niemand sehen sollte, was man niemals wieder vergisst. Die Zahl der Opfer ist so groß, dass ein neuer Gerichtssaal gebaut werden muss. In diesem Podcast wollen wir wissen, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie lebt man weiter nach einer Tat von einem solchen Ausmaß? Und wer übernimmt die Verantwortung dafür, dass dieser Anschlag möglich war?
Ich würde mir das gerne ins Gesicht sagen, was wir erlebt haben und was er angerichtet hat. Das würde ich gerne machen. Ja, ich würde da gerne ihn anschreien.
Also ehrlich gesagt habe ich gehofft, dass das kein Mensch mit Migrationshintergrund ist. weil ich direkt wusste, dass wir alle in einen Topf geschmissen werden. Und das hat sich halt natürlich verschärft nach dem 20.12.
Und irgendwo hat man dann aber auch als Verwaltung, eine Grenze will ich nicht sagen, aber die Frage, mit welchem Ergebnis kommst du jetzt ins Gespräch? Ja? Bringt es wirklich was? Also kann ich da überhaupt noch irgendwas machen, was denen helfen würde?
Es ist den Opfern gegenüber unwürdig, es ist den ganzen Betroffenen gegenüber unwürdig, der ganzen Stadt an sich unwürdig. Und ja, dass man da nicht einfach seinen Hut nimmt und selber sie merkt, okay, das ist doch jetzt hier Kacke. Ja,
das war ja letztes Jahr der Knackpunkt letztlich, wo der Talab A durchfahren konnte, war ja eine Lücke, die gelassen wurde als Rettungsweg, als Zuweg für Feuerwehr oder dergleichen.
Jetzt will ich zu sagen gerade.
Also das ist dann ein Fall wohl schon einer groben Fahrlässigkeit.
Warum haben Sie noch nicht entschieden, die Verantwortung zu übernehmen und vielleicht auch sogar zurückzutreten?
Auf der Suche nach Antworten sprechen wir mit Menschen, die dabei waren. Menschen, die körperlich und seelisch verletzt wurden. Menschen, die als Helfer an diesem Abend Unvorstellbares gesehen und Übermenschliches geleistet haben. Wir sprechen mit Helden und mit Menschen, deren Leben nie wieder so sein wird wie früher. Wir, das sind mein Kollege Daniel Salpius und ich, Jana Merkel. Wir recherchieren jetzt seit einem Jahr zum Anschlag und seinen Hintergründen. In dieser Folge sprechen wir mit Menschen, die an diesem Abend verletzt wurden, mit denen, die helfen wollten, und wir treffen den Mann, der Talab A gestoppt hat.
Genau, der Dani macht die Tür zu. Dann haben wir auch unsere Ruhe.
Wir sitzen zusammen mit Sarah und Steven. Es ist September. Der Tag, der ihr Leben für immer verändert hat, ist fast 10 Monate her. Vor unserem Treffen haben wir mehrmals miteinander telefoniert. Die beiden haben Schreckliches erlebt. Das alles zu verarbeiten dauert bis heute. Und darum haben die beiden lange gezögert, ob sie ihre Geschichte hier wirklich erzählen wollen.
Und wir können mal die Schokoküsse aufmachen und die Gummitierchen, wenn die
Gummitierchen sind.
Das ist nur so ein bisschen Zucker reinfliegen.
Wir haben Kuchen und Süßigkeiten bereitgestellt, Nervennahrung. Denn wir ahnen, das hier wird uns jetzt alle auffühlen.
Wie geht's Ihnen denn jetzt, heute?
Man merkt halt, dass man jeden Tag eingeschränkt ist durch den Vorfall.
Also körperlich, oder?
Körperlich, ja, und auch so von, ja, mental würde ich sagen auch. Also gerade wenn man seine sicheren 4 Wände verlässt, dann merkt man, dass man nicht mehr so unbeschwert durch die Straßen geht, wie es vielleicht vor dem Unfall war.
Es hat sich was verändert. Also von dem Körperlichen abgesehen, dass man immer eingeschränkt ist in Bewegungen, es ist ganz oft, wo wir uns ertappen, in der Stadt, wenn jemand ganz dicht hinter uns läuft. Wir hatten das am Freitagabend, waren wir kurz was essen und am Hasselbachplatz ist jemand so nah hinter uns gelaufen. Also die Spannung steigte nach 2 Meter und wir sind stehen geblieben, haben die Person durchlaufen lassen. Da war keine bedrohliche Situation, aber irgendwie beeinflusst uns das doch. Und das erleben wir in kleinen Situationen jetzt im Laufe des Tages immer wieder.
Was ihr Leben bis heute beeinträchtigt, das ist der 20. Dezember 2024. Es ist Freitag, der letzte Arbeitstag vor Weihnachten. Sarah, Steven und ihr 5-jähriger Sohn wollen auf den Weihnachtsmarkt. Endlich mal. Die kleine Familie will Riesenrad fahren, aber vorher noch was essen. Der Markt ist rappelvoll. Es riecht nach Bratwurst, Glühwein und den typischen Magdeburger Schmalzkuchen. Plötzlich fällt Steven etwas auf.
Ich sagte, du, hier stimmt was nicht. Also, so viele Menschen, weil das kam so schwallartig, kamen die Menschen so auf uns zugelaufen. Und weil diese Nordische Meile so eng ist, machte das so einen komischen Eindruck. Und sagte noch, ach Mensch, nicht, dass da eine Schlägerei ist. So, und so wie ich das aussprach, kämmte sich diese Gruppe auf und dieses schwarze Auto stand dort. Und ich sag noch zu Sarah, ich sag, steht da auch noch ein Auto. Und so wie ich das sagte, hat er Vollgas gegeben.
Dieser Moment dauert nur wenige Sekunden und verändert ihr Leben für immer. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, Sarah erinnert sich kaum noch an den Abend.
Was für mich schwer zu verstehen ist, dass ich mich da nicht dran erinnere. Ich versuche immer wieder, ich denke, ich musste mich doch dran erinnern, wenn ein Auto mich so brutal anfährt und ich auch diese Schmerzen habe. Aber die haben halt im Krankenhaus mir auch erklärt, das ist halt ein Schutz vom Körper, wenn man halt solche lebensbedrohlichen Verletzungen hat, ist halt die Psyche sagt, okay, Da machen wir erstmal einen Cut.
Bei Steven ist das anders. Seine Erinnerungen sind glasklar. Er weiß noch ganz genau, was als nächstes passiert. Das Auto kommt ungebremst auf sie zu, um sie herum alles voller Menschen. Rechts die Reihe mit den Holzbuden, links eine Häuserfront.
Und er ist erst so schräg in unsere Richtung gefahren und hat dann nochmal sauber korrigiert. Und er ist wirklich an diesem Feuerlachsstand,
ja, diesen Flammlachs,
ist er 10 Zentimeter an diesen Hütten entlang gefahren. Ich weiß noch, dass ich habe die Hand nach hinten genommen und habe euch so hinter mich gedrückt, weil ich dachte, vielleicht kommt er an uns noch vorbei. Und an diesem Feuerlachsstand standen etwa 7 oder 8 Leute hintereinander. Und ich dachte so, er wird sie so überfahren, wenn er jetzt so weiterfährt. Und er hat einfach diese 3, 4 Leute, die dort genau vor dem Laden standen, einfach überfahren. Und sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also das war so brutal, weil er nicht dadurch stoppte oder eine Reaktion erzeugte, indem er lenkte. Er ist einfach strikt geradeaus weitergefahren. Ohne das Lenkrad nur zu bewegen. Und dann waren wir schon an. Ich bin über das Auto geschleudert worden. Das hat die Sache, glaube ich, noch ein bisschen glimpflicher ablaufen lassen. Dadurch bin ich über das Auto drüber und bin dann wieder runtergefallen. Das Verrückte ist, ich weiß noch genau, wie ich mit der Gesichtshälfte auf die Frontscheibe aufgeschlagen bin. Als ob jemand das gefilmt hat von nahen und ich mir das nochmal angucken könnte. Also, das ist, wie klar ich in diesem Moment eigentlich war. Und dort, also wenn ich da so dran zurückdenke, spüre ich, wie groß die Absicht war, jemanden zu verletzen. Und das war 100%.
In diesem Moment strömen die Menschenmassen in alle Richtungen, runter vom Weihnachtsmarkt. Viele haben nur einen Gedanken, nichts wie weg hier. Aber einer geht gegen den Strom, Andreas. Andreas und seine Frau kommen gerade vom Stadtbummel. Sie wohnen in der Nähe des Weihnachtsmarkts, stehen schon vor ihrer Haustür. Da bekommt Andreas eine Nachricht, wie ganz viele andere Menschen auch an diesem Abend. Die Nachricht, dass auf dem Weihnachtsmarkt irgendwas passiert sein muss.
Ja, und dann kamen eben die ersten Nachrichten schon, ne, von Arbeitskollegen, die es eben erlebt haben, die wirklich auch den Anfang der Tat halt erlebt haben, direkt an der Ampel. Ne, aber instinktiv war für mich in dem Moment schon klar, das ist auf jeden Fall was Großes. Ich kann nicht sagen, warum das so ist, aber ich hatte das sofort im Kopf. Und meine Frau fragte mich auch direkt, willst du hin? Weil sie kennt mich, sie weiß ja, wie ich bin. Und da ich ja auch ein bisschen Erfahrung habe in solchen Dingen, auch entsprechend ein bisschen anders ausgebildet bin, also jetzt nicht bloß eine normale Ersthilfeausbildung habe, dachte ich mir, okay, du kannst irgendjemandem helfen. Und ich kenne das ja von anderen ähnlichen gelagerten Dingen, von Unfällen etc. Die Leute brauchen manchmal auch nicht nur Hilfe in Form von medizinischer Hilfe, sondern halt auch Beistand. Und dann, ja, dauerte auch nicht lange. Also dann hatte man dann auch schon gesehen, okay, hier kommen solche Menschenmassen einem auch entgegen aus der Richtung. Das muss auf jeden Fall was Größeres sein.
Andreas ist Straßenbahnfahrer. Er hat Erfahrung mit Unfällen, hat in seinem Job schon viel gesehen, auch schwere Verletzungen. Und er war früher bei der Freiwilligen Feuerwehr. An diesem Abend will er unbedingt helfen. Und er glaubt, er verkraftet das. Und dann kommt er an.
Der erste Mensch, den ich dann im Bereich jetzt Richtung Hartstraße runter gesehen habe, das war tatsächlich schon eine der Verstorbenen, die zu dem Zeitpunkt aber noch, so denke ich zumindest, gelebt hat. Ein junges Mädel, erinnere ich mich, die hat eigentlich nur noch gewimmert, die saß da wie versteinert und wurde ja da zum Beispiel auch eine ältere Dame von einem anderen Ersthelfer in die Hand gedrückt, die auch völlig verzweifelt war, die dann meinte, sie suchte irgendwie einen Enkel oder so, sie hatte aber auch kein Handy bei und war auch allein und die hat auch fürchterlich geweint und ja, um solche Leute hat man sich halt gekümmert. Also die ältere Dame zum Beispiel, da war das insofern, dass ich dann mit ihr losgegangen bin und versucht habe, irgendwie eine Betreuung zu organisieren, um Seelsorger. Ich wusste, irgendwo werden ja auch Seelsorger sein, ja, aber man hat auch zum Beispiel keinen gefunden zu der Zeit. Ja. Also die man gesehen hatte, die waren da gerade schon an Leuten dran. Ja, und am Ende waren es da Mitarbeiter vom Katastrophenschutz, ja, die dann gesagt haben, okay, dann gucken wir mal, weil man wusste ja auch nicht, irgendwie ist irgendwo eine Sammelstelle. Gab es ja in dem Sinne nicht. Ja, es gab ja Behandlungszelte und Manche Leute sind in Rettungswagen gekommen, waren weg und manche auch nicht. Und ja, war ein ziemliches Chaos auch, ja.
Andreas denkt in diesem Moment nicht an sich. Warum auch? Er will helfen. Er fühlt sich gut ausgebildet. Er ist sich sicher, dass er das kann, dass er das wegstecken wird. Doch er hat sich getäuscht.
Was extrem hängen geblieben ist, nicht unbedingt eine Person, aber halt die Situation an der Hartstraße, ne, auf diesem Gehweg. Ja, weil das war ein Schlachtfeld, kann man nicht anders sagen. Ja.
Wenn heute von 1600 Betroffenen die Rede ist, dann auch wegen Menschen wie Andreas. Menschen, die nicht zu den ersten, den unmittelbaren Opfern zählten, aber die genau denen als Ersthelfer beistehen wollten. Und die deswegen Dinge sehen und hören mussten, die sie bis heute nicht mehr loslassen. Sie konnten sich auf das nicht vorbereiten. Niemand konnte das.
Der Täter hat mit dem schwarzen BMW einmal den gesamten Weihnachtsmarkt durchfahren und hunderte Menschen verletzt. Viele kämpfen jetzt ums Überleben. Und der Täter fährt mit seinem Auto wieder auf die Straße. Was in seinem Kopf vorgeht, wissen wir nicht. Aber wir wissen, in diesem Moment wird er gestoppt. Von einem Mann.
Man ist natürlich extrem aufgeregt in einer Stresssituation. Adrenalin schießt dann extrem durch den Körper. Man versucht natürlich trotzdem, die Abläufe abzuspielen, die man auch vermittelt bekommen hat und auch gelernt hat. Ich denke, in so einer Situation hat jeder Mensch irgendwo Angst. Ich denke, das ist auch wichtig. Ja, und im Großen und Ganzen versucht man halt entsprechend zu handeln, um die Situation irgendwie in den Griff zu kriegen. Ne?
Das ist die Stimme des Mannes, der dem Täter ganz allein mit gezogener Waffe gegenüberstand. Der dafür gesorgt hat, dass der Todesfahrer festgenommen werden konnte. Seinen Namen sagen wir hier nicht, aus Sicherheitsgründen. Wir nennen ihn Thomas. Er ist Beamter bei der Landesbereitschaftspolizei. Viele von euch kennen sicherlich das Video von diesem Moment.
Vielleicht können wir ja nochmal zusammen reingucken.
Ja, natürlich.
Ob das für Sie okay ist.
Ja, das können wir machen, natürlich.
Lass uns mal spielen.
Wir spielen es Thomas nochmal vor.
Leg dich hin! Leg dich hin!
Was kommt da für ein Gefühl hoch, wenn Sie sich die Situation nochmal angucken?
Ja, das ist eine Mischung. Natürlich gewissermaßen Erinnerungen. Unschöne Erinnerungen natürlich in erster Linie. Ja, man kriegt nochmal ein Gefühl dafür natürlich. Da ging ja natürlich einiges durch den Kopf. Ja. Viele Gefühle, ganz, ganz viele.
Thomas ist noch ziemlich jung, Mitte 20. Er wirkt freundlich und vor allem sehr zurückhaltend.
Wir hören Sie in dem Video sehr laut schreien. So. Jetzt sprechen Sie total ruhig. Also ich kriege das gerade gar nicht übereinander. das ist wirklich ein super krasser Unterschied.
Ja, ich denke, dass das natürlich situationsbedingt ist. Ich passe mich ja auch natürlich der Situation meines Gegenübers an, das ist ja klar. Man ist ja irgendwo auch natürlich Polizeibeamter, aber auch in erster Linie Mensch. Ja, und ich bin eigentlich, würde ich sagen, ein recht umgänglicher Typ im privaten Leben und ich denke auch im dienstlichen Alltag. Wenn es die Situation erfordert, dann muss man aber natürlich auch schauen, dass die Kommunikation sehr deutlich und direkt erfolgt.
Thomas erzählt uns, wie es überhaupt zu diesem Moment gekommen ist, dass er plötzlich mit gezogener Waffe vor dem SUV mitten auf einer mehrspurigen Straße steht. Es beginnt so. Thomas hat Dienst auf dem Weihnachtsmarkt, hat gerade einen Kontrollgang gemacht und steht nun bei Kollegen. Plötzlich hört Thomas Lärm, merkwürdige Geräusche und sieht über seine Schulter. Und da sieht er dieses Auto. Das fährt gerade vom Markt runter. Thomas erfasst sofort, was passiert ist. Dieses Auto ist eben mitten durch die Besucher gefahren. Und Thomas rennt los.
Dann habe ich fußläufig quasi dann im Sprint versucht, das Fahrzeug irgendwie einzuholen, was natürlich schon sehr ambitioniert war. Das war mir auch schon klar, das habe ich auch schon nach den ersten 100 Metern gemerkt. Ja, ich würde sagen, ich bin relativ schneller Läufer. Schneller als ein Auto ist es dann leider doch nicht. Ja, und dementsprechend hat man natürlich geschaut, ob man eventuell andere Maßnahmen trifft oder in Erwägung gezogen, andere Maßnahmen zu treffen, um das Auto zu stoppen. Ja.
Thomas muss blitzschnell entscheiden, während er versucht, das Auto einzuholen. Eigentlich aussichtslos. Doch dann kommt ihm das Glück zu Hilfe.
Wie gesagt, ich war im fußläufig im Vollsprint und habe dann währenddessen meine Dienstwaffe gezogen. Und ja, habe aber schon beim Sprint relativ zeitnah natürlich bemerkt, dass es einfach so ist, dass man die Dienstwaffe überhaupt nicht ruhig genug halten kann, während man in der Bewegung ist, um natürlich einen gezielten Schuss abzugeben. Natürlich hätte man auch stehen bleiben können und hätte dann eine Schussabgabe erfolgen können. Ich konnte aber auch wahrnehmen, dass vorne quasi andere Fahrzeuge und Zivilisten sich befinden. Und das Risiko hätte ich niemals in Kauf genommen, dass da Unbeteiligte zu Schaden kommen, weil ich versuche, ein Fahrzeug mit einer Schussabgabe zu stoppen. Die Ampelschaltung war, Gott sei Dank, kann man eigentlich heute sagen, auf Rot. Und es waren zum Glück auch mehrere Fahrzeuge, die dort auf unterschiedlichen, also die quasi alle Spuren belegt haben. Und er ist dann quasi selbstständig auf der Abbiegespur links zum Halten gekommen, hinter einem Fahrzeug. Ich war auch verwundert, dass er überhaupt ganz normal abbremst. Ich hätte vermutet, dass er eventuell versucht durchzufahren. Ist dann halt zum Stehen gekommen.
Thomas läuft von hinten um das Tatfahrzeug herum, bis er vor dieser zerstörten Motorhaube steht. Er hat keine Ahnung, wer da drin sitzt und was der Fahrer als nächstes tun wird. Thomas muss in Bruchteilen von Sekunden über seinen nächsten Schritt entscheiden. Aufpassen, dass er nicht auch noch selbst angefahren wird. Und dann sieht er dem Fahrer direkt ins Gesicht.
Man muss dazu sagen, dass die Windschutzscheibe in meiner Erinnerung gesplittert war zum Teil. Durch wahrscheinlich Einschläge auf der Windschutzscheibe. Ich hatte ein ganz gutes Sichtfeld auf ihn drauf. Da war quasi wirklich wie so ein Guckloch, nenne ich es jetzt einfach mal. Und hatte ich einen ganz guten Blick auf ihn drauf. Ja, und man hat schon gesehen, er war sehr, aufgeregt hat er gewirkt, natürlich, ja.
Thomas ist gerade 3 Jahre mit der Ausbildung fertig. Noch nie hat er seine Waffe direkt auf einen Menschen richten müssen. Er schreit den Fahrer an. Der soll aussteigen.
Also er hat meine Anweisungen dann nach kurzem Zögern dann auch Folge geleistet. Und hat er dann, wie man auch im Video sieht, das Fahrzeug verlassen. Und in meiner Gedankenwelt war es natürlich irgendwo fragwürdig, warum eine Person, die gegebenenfalls solche Taten begangen haben könnte, freiwillig aus so einem Fahrzeug steigt. Ja, und das kann natürlich mehrere Gründe haben. Und die muss man natürlich abwägen.
Haben Sie das durchgespielt im Kopf, was der für Gründe haben könnte?
Ja.
Was könnte denn das gewesen sein? Also,
es könnte sein, dass man sich freiwillig ergeben möchte. Könnte aber auch sein, dass die Person vielleicht noch andere Bewaffnung trägt und vielleicht auf einen anderen oder auf andere Leute auch noch einwirken möchte.
Und tatsächlich, der Fahrer steigt aus. Thomas steht da, ganz allein und muss schon wieder entscheiden.
Was mache ich jetzt nächstes? Nehme ich ihn jetzt alleine fest? Ja, das wäre eine Option gewesen. Da habe ich aber auch das Problem gesehen. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich alleine an die Person rantrete und versuche, dort Handfesseln anzulegen, muss ich ja trotzdem meine Dienstwaffe irgendwie in eine Position bringen, um mich und auch andere schützen zu können oder auch ein geeignetes Mittel zu wählen. Und ich wusste halt natürlich nicht, gibt es vielleicht USBV, sprich Sprengstoff, gibt es vielleicht weitere Waffen, ist vielleicht noch irgendwas im Fahrzeug. Und das waren einfach Sekunden, wo ich selber in dem Moment immer abwägen musste, was mache ich als nächstes? Also ich sag mal, die Zeit, die man da verbracht hat, das waren ja im Endeffekt kurze Minuten, haben sich aber schon fast angefühlt wie Stunden.
Endlich kommt Verstärkung. Polizeibusse halten neben dem schwarzen BMW. Mehrere Beamte springen heraus.
Und da war ich dann auch glücklich drüber, dass die Kollegen dann gerade eingetroffen sind. Ja, das hat mir tatsächlich sehr, sehr geholfen in der Situation. Weil normalerweise ist das Prinzip zum Beispiel innerhalb der Polizei in Sachsen-Anhalt, dass man eigentlich Alleingänge vermeiden sollte.
Wir sehen in dem Video, Ihre Kollegen kommen, der legt sich hin, Sie sagen Vorsicht, Vorsicht. Wollen Sie uns sagen, warum Sie gesagt haben, Vorsicht, Vorsicht, nicht so nah ran?
Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video hört. Ich habe gerufen, die Person ist nicht sicher. Das bedeutet, dass ich die Person noch nicht abgeprüft habe oder durchsucht habe.
Es gibt ja Fälle, wo solche Einsätze mit dem Tod des Tatverdächtigen enden. War das ein Szenario, was in Ihrem Kopf war, dass das passieren kann?
Ja, klar. Die Möglichkeit bestand. Die bestand ja für mich als auch für den Tatverdächtigen. Das war mir klar. Das ist aber natürlich nicht im Interesse von der Polizei, dass Situationen so enden. Unsere Maßgabe ist wirklich, Personen festzunehmen und dementsprechend Strafverfahren zuzuführen.
Haben Sie sich im Kopf sowas zurechtgelegt, so eine Schwelle, so eine eigene Schwelle, wo Sie jetzt gesagt haben, wenn er jetzt das oder das und das tut, dann muss ich schießen?
Ich sage mal, spätestens in dem Moment, wenn die Person natürlich versucht hätte, auf mich zuzufahren oder mich anzufahren, wäre es wahrscheinlich zum Einsatz dieser Dienstwaffe gekommen.
So weit kommt es nicht. Der Fahrer wird festgenommen. Das alles passiert innerhalb von Sekunden. Nach dieser extrem herausfordernden Situation, dem ganzen Adrenalin, den zig Entscheidungen in kürzester Zeit, nach dieser so immens wichtigen Festnahme, da hätten wir gedacht, man setzt sich mal kurz hin und atmet durch. Aber nicht Thomas. Der läuft sofort zurück zu seiner Einheit auf den Weihnachtsmarkt und macht das, was an diesem Abend so viele hundert Menschen auch tun. Er leistet erste Hilfe bis spät in die Nacht.
Würden Sie sagen, Sie sind ein Held?
Das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, ich bin jemand, der pflichtbewusst seinen Job getan hat.
Viele der Menschen, die in dieser Nacht verletzt wurden, sehen das vermutlich ganz anders. Auch Sarah und Steven.
Ich würde Ihnen gerne was vorlesen. Wir sind in Kontakt mit einer Familie, die bei dem Angriff ziemlich schwer verletzt wurde. Und die haben uns eine Nachricht für Sie mitgegeben. Genauer gesagt der Papa. Und der hat uns gestern diese Nachricht für Sie geschickt. Die würde ich Ihnen gerne vorlesen. Er hat geschrieben: Ich würde mich freuen, wenn Sie ihm einfach nur Danke für seine Tapferkeit und seinen Mut sagen. Ich kenne das Video von ihm und bin immer noch sehr stolz, wie professionell und mutig er auf den Täter zugegangen ist. Ich bewundere sein Eingreifen und dass er an diesem Abend den Täter gestoppt hat. Sein schnelles Handeln hat vielen weiteres erspart. Und das sollte man ihm immer wieder sagen, damit er auch die Anerkennung bekommt, die er verdient. Weil das, was er gemacht hat, das kann einem niemand in der Ausbildung erklären. Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass noch mehr so tolle Arbeit machen wie er.
Als wir ihm das vorlesen, ist Thomas sichtlich berührt. Wir merken, das fasst ihn jetzt ganz schön an.
Erstmal bedanke ich mich natürlich. Das schmeichelt einem natürlich sehr. Ja, möchte mich in erster Linie bedanken für die Anerkennung und die netten Worte. Hoffe natürlich, dass Sie auch genesen sind und es Ihrer Familie auch dementsprechend besser geht und Sie auf einem guten Weg der Besserung sind und irgendwann wieder ein glückliches, normales Leben führen können. Das würde ich Ihnen ganz dolle wünschen. Und möchte vor allen Dingen auch sagen, dass ja nicht nur ich meinen Teil geleistet habe, sondern alle eingesetzten Kräfte und auch Beamten, auch aus anderen Zügen und auch unser Zug. Wir haben auch eine ganz tapfere Einsatzsanitäterin gehabt, die da ganz, ganz viel geleistet hat. Und klar, irgendwo stehe ich ein bisschen im Fokus aufgrund der Festnahmesituation oder des Videos. Ich möchte aber nicht außer Acht lassen, dass da noch viele, viele andere Kräfte beteiligt waren, denen man natürlich auch eine Anerkennung zukommen lassen muss, doch sollte.
Der Moment, in dem Polizist Thomas seine Waffe zieht, sie auf Taleb A richtet, ihn anbrüllt, dass er sich auf den Boden legen soll. Als all das passiert, liegen Sarah und Steven auch auf dem Boden. Schwer verletzt. Steven hat innere Blutungen. Die Milz ist gerissen. Die rechte Augenhöhle ist gebrochen. Kiefer und Jochbein angebrochen. Die Nervenenden am Oberschenkel abgerissen. Bei Sarah ist das Becken schwer zertrümmert. Sie hat Einblutungen im Bauch. Beide verlieren das Bewusstsein. Und auch ihr Sohn ist verletzt.
Er wurde scheinbar von uns nach hinten gestoßen, ist dann gegen die Holzbude oder auf den Boden geschlagen, hat ja dann hinten am Kopf diese große Platzwunde gehabt.
Und einen Schädelbruch. Genau.
Und den Schädelbruch. Und ist dann wohl wieder aufgestanden, hat uns gesehen.
Wir waren ja nicht ansprechbar.
Und instinktiv verwirrt das kann er uns nicht sagen, er antwortet dann auch nicht mehr. Also für ihn ist das eine kurze Passage, die er erzählt. Er erzählt das dann so, wie er das erlebt hat, der böse Mann mit dem schwarzen Auto. Wir haben dort gelegen, er hat uns gesehen, er wusste nicht, was los ist und ist dann weggegangen.
Sie liegen da, beide schwerst verletzt, bewusstlos. Und ihr Sohn, 5 Jahre alt, mit Kopfverletzung, vollkommen überfordert mit der Situation, mitten in diesem Chaos. Der Kleine rennt weg. Das war die erste Folge von Ungebremst, der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Autoren: Jana Merkel und Daniel Salpius. Redaktion und Dramaturgie: Markus Engert. Produktion: Julien Bremer. Regie: Markus Engert und Julien Bremer. Distribution: Matthias Winkelmann. Sounddesign: Markus Küssner und Isabel Breiwisch. Mitarbeit: Tarek Kello, Hassan Raschow und Henrike Freitag. Wenn ihr uns Informationen oder Hinweise zukommen lassen möchtet, dann schreibt uns gern eine E-Mail an ungebremst@mdr.de. Wir bedanken uns bei allen Menschen, die ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Und ihr? Ihr könnt direkt weiterhören. Die zweite Folge gibt es bereits jetzt, kostenlos und werbefrei in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Wenn ihr euch für aktuelle Themen interessiert und für tiefgründig und spannend erzählte News, dann hört doch mal rein bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. In jeder Folge taucht ihr ab in ein Thema in aller Tiefe, von Donald Trumps Zoll-Zickzack über russische Sabotageversuche mitten hier in Deutschland bis zu sozialen Themen.
ARD-Journalistinnen und Journalisten erzählen bei 11KM von ihren Recherchen und ihr seid mit dabei. Am Ort des Geschehens oder beim zentralen Moment der Recherche. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit den Hosts Elena Kuch und David Krause erscheint täglich von Montag bis Freitag. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.